Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die AfD ist heute im Bundestag stark unter Druck geraten. Die übrigen Fraktionen werfen Parteimitgliedern eine zu große Nähe zu autoritären Staaten vor. In einer Aktuellen Stunde ging es um die AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl Kra und Bistron. Sie werden verdächtigt, Geld aus chinesischen oder russischen Quellen angenommen zu haben. Ein enger Mitarbeiter von Kra war wegen mutmaßlicher Spionage für China verhaftet worden.
75 Minuten hagelt es Kritik. Die Stimmung in den Reihen der AfD-Fraktion war spürbar angespannt. Die Vorwürfe wiegen schwer. Korruption und Spionage für Russland und China. Ampelparteien und Opposition verurteilen die AfD einstimmig.
Ihr Laden, Herr Kupala, dient dem russischen Präsidenten. Das politische Vorbild Ihrer Partei ist die Kommunistische Partei in China. All das wird jeden Tag deutlicher. Und all das zeigt, die AfD ist eine Schande für dieses Haus und für unser ganzes Land, meine Damen und Herren.
Sie stellen ein Sicherheitsrisiko für unser Land dar, eine Bedrohung für unsere Demokratie, eine Gefahr für Frieden und Sicherheit.
Der AfD-Abgeordnete Keuter mit einem Gegenangriff in der Spionageaffäre um den Mitarbeiter von EU-Spitzenkandidat Kra fehle es an handfesten Beweisen. Seine Partei sei Opfer einer Kampagne.
Haben Sie vor der Opposition in diesem Hohen Hause so viel Angst? Oder haben Sie keine inhaltlichen Themen, denen Sie im Europawahlkampf begegnen können? Eine Regierung, die gegen die Opposition demonstriert, gegen diese hetzt und agitiert, erinnert an die dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte.
Die FDP wirft der AfD einen Schlingerkurs vor, fordert von der Parteiführung eine klare Position.
Das Interessante ist doch, dass eigentlich jeder, dem gerade ein bisschen mulmig geworden ist in der AfD, sofort dafür sorgen müsste, dass Kra und Bistron aufgefordert werden, erstens sofort ihre Mandate im Bundestag und im Europäischen Parlament niederzulegen, sofort, und zweitens auf eine Kandidatur für das nächste Europäische Parlament zu verzichten.
Aus der AfD-Spitze war auch heute nichts zu hören.
Die Abgeordneten diskutierten heute außerdem über den Zustand der Bundeswehr. Anlass war der aktuelle Jahresbericht der Wehrbeauftragten Högel. Der stellt fest, es fehlt der Truppe nach wie vor an vielem, vor allem an Personal und Material. Neu ist ab diesem Jahr ein Gedenktag. Um die Leistungen von Soldatinnen und Soldaten mehr zu würdigen, hat der Bundestag die Einführung eines nationalen Veteranentags beschlossen, jedes Jahr am 15. Juni.
Trainieren gegen die Bilder im Kopf. Hagen Fockeroth leidet immer noch unter den Spätfolgen seiner Auslandseinsätze. Für den ehemaligen Hauptmann im Sanitätsdienst ist der Veteranentag ein Zeichen der Wertschätzung.
Ich finde es toll. Ich bin selbst noch Mitglied im Bundeswehrverband. Wir haben ja, also jeder einzelne Soldat hat dafür gekämpft, dass wir ein bisschen mehr in die Gesellschaft reinkommen.
Ihm und seinen Kameraden, die heute die Bundestagsdebatte verfolgen, verspricht der heutige Beschluss auch eine bessere Nachsorge nach belastenden Einsätzen. Der Verteidigungsminister nennt das eine längst überfällige Entscheidung.
Ein nationaler Veteranentag ist auch ein Zeichen in die Gesellschaft, und das ist nicht weniger wichtig. Viel zu oft kam in den vergangenen Jahren das Gefühl auf, dass unser Leben in Freiheit und Frieden eine Selbstverständlichkeit ist.
Diese gesellschaftliche Einstellung ist mittlerweile zum Problem für die Truppe selbst geworden. Zu wenig Männer und Frauen melden sich für den Dienst in der Bundeswehr. Hier fehle Personal in erheblichem Umfang, beklagt die Wehrbeauftragte.
Unsere Truppe altert und schrumpft. Es gibt zu wenige Bewerbungen, zu wenige Einstellungen. Die Abbruchquote ist zu hoch. 20.000 Stellen sind seit Jahren, das haben schon meine Vorgänger immer aufgeschrieben, unbesetzt.
Und es fehle zudem Material. Das 100 Milliarden Sondervermögen werde nicht ausreichen, die Lücken zu schließen. Die Abgaben an die Ukrainer hätten das Problem nur noch vergrößert. Die Opposition fordert heute, den Verteidigungshaushalt drastisch zu erhöhen.
Wer mehr Material, mehr Personal und eine zeitgemäße Infrastruktur will, wird nicht darum herumkommen, mehr Geld für die Verteidigung zur Verfügung zu stellen.
Dafür aber müsste sich Boris Pistorius bei den Haushaltsverhandlungen durchsetzen. Auch er hatte unlängst deutlich mehr Geld für die Truppe gefordert. Der Ausgang der Gespräche mit dem Finanzminister in den nächsten Wochen ist aber noch völlig offen.
Der französische Präsident Macron hat Europa eindringlich zu einer verstärkten und glaubhaften Verteidigung aufgerufen. In einer Grundsatzrede an der Pariser Universität Sorbonne warnte er wörtlich, dass Europa auch sterben könne. Macron forderte eine gemeinsame Verteidigungsstrategie und Rüstungswirtschaft. Auch wirtschaftlich gerate Europa zunehmend unter Druck. Die USA und China, so Macron, steckten viel mehr staatliches Geld in ihre Industrien. In Schlüsseltechnologien müssten Produkte aus Europa deshalb bevorzugt werden. Der Bundestag kann morgen wie geplant das Klimaschutzgesetz der Ampelkoalition verabschieden. Ein Eilantrag des CDU-Abgeordneten Heilmann, mit dem er die Abstimmung stoppen lassen wollte, ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Heilmann hatte seinen Schritt damit begründet, dass das Parlament zu wenig Zeit dafür hatte, über das Gesetz zu beraten. Bereits im vergangenen Jahr hatte er mit einem ähnlichen Verfahren gegen das Heizungsgesetz Erfolg. Wer bezahlt bei Bundesligaspielen den Polizeieinsatz, wenn Krawall zwischen gegnerischen Fans droht? Diese Frage wird seit heute vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Geklagt hat die Deutsche Fußballliga gegen das Land Bremen, das bei sogenannten Hochrisikospielen der DFL eine Rechnung schickt. Bislang handhabt das nur Bremen so. Sollte das Bundesverfassungsgericht diese Praxis aber billigen, könnte das Beispiel Schule machen.
April 2015, Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV. Ein sogenanntes Hochrisikospiel. Statt 200 Polizeibeamte sind bei diesem Spiel fast 1000 im Einsatz. Deshalb entschied sich das Bundesland Bremen, die Deutsche Fußballliga an den Polizeikosten für diese Hochrisikospiele zu beteiligen.
Nutznießer dieser ganzen Polizeiaktion ist die DFL. Sie generiert damit ihre Milliarden Umsätze. Und deswegen ist es angemessen, dass diese Ausgaben nicht alleine vom Steuerzahler zu tragen sind.
Nur durch die verstärkte Polizeipräsenz könnten die Spiele überhaupt stattfinden. Bremen änderte das Gebühren- und Beitragsgesetz und stellt seitdem Rechnungen. Nicht für die gesamten Kosten, sondern nur für den Mehraufwand für die zusätzlichen Polizeikräfte. Bei dem Spiel 2015 ging es um 385.000 Euro. Die DFL zog bis nach Karlsruhe. Sie gebe schon viel Geld dafür aus, damit es gar nicht zu Gewalt komme. Die Gebühr aber sei aus ihrer Sicht nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist eine staatliche Kernaufgabe. Grundsätzlich gilt daher das Steuerstaatsprinzip, wonach die Erfüllung öffentlicher Aufgaben aus Steuermitteln zu erfolgen hat. Das Gericht muss nun entscheiden, ob das Bremer Modell zulässig ist. Vom Ergebnis hängt ab, ob auch andere Bundesländer, die DFL und die Vereine, an den Polizeikosten beteiligen dürfen, wenn die Länder es denn wollen. Ein Urteil dürfte in einigen Monaten verkündet werden.
In Deutschland fehlen mehr als 13.000 Plätze in Frauenhäusern. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Regional gibt es aber große Unterschiede. In Sachsen ist es demnach besonders schwierig für Frauen, die Schutz suchen vor der Gewalt durch den Partner oder Ex-Partner. Die Linke kritisiert, dass viele Frauen ihren Platz selbst bezahlen müssten.
Schutzeinrichtungen für Frauen und Kinder. Eigentlich sichere Orte für alle, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Doch viel zu oft finden Betroffene keine Zuflucht. Rund 7.800 Plätze gibt es deutschlandweit. Das ergab eine Anfrage der Gruppe der Linken an die Bundesregierung. Das seien etwa 13.000 zu wenig, berechnen sie, in Bezug auf die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.
Sie sind Opfer von physischer und psychischer Gewalt. Sie wollen dieser Gewalt entfliehen und sie wollen auch ihre Kinder vor dieser Gewalt schützen. Und dann gibt es im Frauenhaus keinen Platz für sie. Und wenn es einen Platz gibt, dann kann es vorkommen, dass sie den auch noch selber bezahlen müssen. Ich meine, da muss doch jeder und jede in diesem Land sagen, das ist ein Skandal. Das können wir so nicht hinnehmen.
Die Linkspartei fordert mehr Frauenhäuser flächendeckend und die Übernahme der Kosten. Geschieht das nicht, müssen die Frauen bis zu 53 Euro täglich dazuzahlen. Es brauche ein Gesetz, in dem sich Bund, Länder und Kommunen verpflichten, Plätze zu schaffen, fordert auch die Beratungsstelle für Frauenhäuser. Die derzeitige Situation sei prekär.
Wir brauchen jetzt ganz dringend eben die Umsetzung von dem Gewalthilfegesetz. Das wird jetzt gerade diskutiert, eben zwischen Bund und Ländern. Und da muss jetzt einfach der Schritt da sein, dass man sagt, wir wollen es verpflichten. Wir wollen also einen Rechtsanspruch schaffen für die einzelne Frau auf Schutz und Beratung. Und wenn wir das schaffen würden, dann wäre das ein riesengroßer Schritt, weil das bedeutet, dass dann der Ausbau von den Frauenhäusern wirklich stattfinden muss.
Für die tägliche Arbeit in den Häusern sei es sehr frustrierend, ständig Frauen vor den Türen abzuweisen. Denn momentan ist es eine freiwillige Leistung der Länder und Kommunen, Schutz- und Frauenhäuser zu unterhalten.
Der frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein war vor 4 Jahren in New York wegen schwerer Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Wegen Verfahrensfehlern hat ein Berufungsgericht das spektakuläre Urteil jetzt aufgehoben. Der Prozess wird wohl neu aufgerollt. Weinstein bleibt aber in Haft, weil er in Los Angeles wegen eines anderen Vergewaltigungsfalles zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.
Der rote Teppich war sein Leben, bis er ihn 2020 gegen eine Gefängniszelle eintauschen musste. Harvey Weinstein, verurteilt wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der einstmals mächtigste Filmproduzent Hollywoods unter anderem seine ehemalige Produktionsassistentin zum Oralsex gezwungen hatte. Frauen haben das Recht, Nein zu sagen. Nein heißt Nein. Und ich habe Nein zu ihm gesagt.
And I told Harvey no.
18 Stunden hatten die Geschworenen damals beraten und dabei auch die Aussagen von weiteren Weinstein-Opfern berücksichtigt, obwohl die nicht Teil der Anklage gewesen waren. Offenbar ein Formfehler. Deshalb hob ein Berufungsgericht das Urteil heute überraschend auf. Die Beweise, die so gesammelt wurden, haben sich zu einem Bild über Weinsteins Charakter addiert, das ihn unangemessen benachteiligt. Das hatte Einfluss auf den Prozess. Die Geschworenen haben seine Neigungen beurteilt, nicht seine Taten. Der Fall Weinstein hatte eine weltweite Debatte über sexuelle Übergriffe unter dem Schlagwort MeToo ausgelöst. Heute Enttäuschung. Wir hatten gehofft, wir wären schon weiter auf dem Weg, Amerika zu verändern. Weinsteins Anwalt zeigte sich zufrieden mit der Aufhebung des Urteils. Dennoch bleibt sein Mandant in Haft wegen einer Vergewaltigung in Kalifornien.
Venedig kann noch immer romantisch sein. Aufnahmen wie diese locken Touristen aus aller Welt in die Lagunenstadt. Doch wenn sie dann zu Zehntausenden an einem Tag kommen, ist es mit der Romantik schnell vorbei. Den Einheimischen ist der Trubel zu viel. Und die Besucher belasten auch die Kommune, etwa durch ihren Müll. Deshalb müssen Tagestouristen jetzt erstmals Eintritt zahlen für Venedig. 5 € pro Ticket.
Venedig, die Stadt, für die man ein Ticket lösen muss. Und noch nicht überall hat sich das herumgesprochen. Hilfestellung vor Ort. Diese beiden werden gleich freundlich zum Ticketschalter geschickt, wo sie die 5 € Eintritt für Tagestouristen bezahlen. Wir wussten von nichts. Wir sind hier angekommen und dann haben sie es uns hier gesagt. Also sozusagen auf den letzten Drücker. Doch nicht jeder muss sich selbst um das Eintrittsticket kümmern.
Nee, wir haben schon QR-Ticket, weil wir haben ein Hotel in der Innenstadt und deswegen benötigen wir es nicht.
Wer über den Land- oder Seeweg in die Lagunenstadt will, muss sich anmelden. Zunächst nur an 29 ausgewählten Tagen, an denen Venedig besonders überlaufen ist, darunter Feier- und Brückentage. Das geht auch vorab auf der Internetseite der Kommune. Man hinterlässt seine Daten und erhält einen QR-Code. Etwa 14 Millionen Menschen besuchten im vergangenen Jahr Venedig, bis zu 100.000 an manchen Tagen. Die Stadt hofft, die Touristenströme durch das Ticketsystem besser verteilen zu können. Das Ziel ist, ein neues Gleichgewicht zwischen Touristen und Einheimischen zu finden und die Zahl der Touristen an bestimmten Tagen zu reduzieren. Und mit diesem Instrument wissen wir vorher, wie viele Menschen die Stadt besuchen werden und können Dienstleistungen wie Transport und Abfallbeseitigung einteilen. Ob sich die Lebensqualität für Einwohner und Touristen durch das Ticketsystem wirklich verbessert, wird sich nach der Testphase bis Mitte Juli zeigen.
Geschichten hinter solchen Bildern enden oft tragisch. An der Westküste von Australien sind 160 Grindwale bedrohlich nahe an den Strand geschwommen. Einige haben das nicht überlebt. Doch dank vieler Helfer fanden hier mehr als 100 von ihnen den Weg zurück ins Meer. Und wir schauen aufs Wetter.
Ab morgen fließt wärmere Mittelmeerluft zu uns und von Südosten wird es freundlicher. Heute Nacht gibt's vor allem im Norden weitere Schauer, im Nordwesten regnet es auch mal länger, im Bergland ist noch Schnee dabei. Im Südosten ist es dagegen teilweise klar und dort zeigt sich morgen häufiger die Sonne, sonst nur zeitweise. Hier und da sind Schauer unterwegs, vom Nordwesten bis zur Ostsee regnet es regional längere Zeit, im Südwesten sind später ein paar Gewitter möglich. Heute Nacht verbreitet leichte Plusgrade, nur im Südosten noch frostig kalt. In Küstennähe morgen um 10, sonst schon mildere 12 bis 17 Grad. Am Samstag in der Südosthälfte oft sonnig, trocken und über 20 Grad warm. Richtung Nordwesten gibt's noch einzelne Schauer oder Gewitter. Am Sonntag wird es noch wärmer und mit ähnlichem Wetter beginnt dann auch die neue Woche.
In den Tagesthemen mit Ingo Zamperoni geht es um 22.15 Uhr um den Nationalen Veteranentag und den neuen deutschen Blick aufs Militär. Und wir schauen auf die Sorbonne-Rede des französischen Präsidenten. Wie ernst ist der Zustand Europas? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.